herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 10 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick.
Hi Michael.
Ah, jetzt sind wir bei so einem ungeliebten Buchstaben angekommen.
Ja, die Auswahl ist kleiner. Aber die Filme sind trotzdem gut. Ja.
Aber diesmal sprechen wir beide über J. Ich weiß ja, in der ersten Staffel haben wir das so geteilt. Ja. I und J. Aber heute hat jeder was.
Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht sind wir weniger streng oder gleichgültiger oder ambitionierter. Ich kann es nicht mehr beurteilen. Ich möchte sagen Letzteres.
Ja, genau. Wir haben gesagt, das ziehen wir jetzt diese Staffel. Ziehen wir das jetzt durch.
Ja. Was machen wir denn bei Q? Also Q.
Ich spechte da immer noch so auf so spanische oder italienische Titel mit Kä oder irgendwas.
Ja.
Mal gucken.
Du greifst ja auch schon so ein bisschen vorweg, weil bei J hast du auch ein bisschen geschummelt, aber darüber reden wir dann gleich.
Genau.
Die Regeln für dieses Format sind ja dehnbar.
Oh, richtig, richtig. Mhm. Schieß los, was hast denn du bei J dabei?
Genau, ich hätte einen Film gewählt, den ich auch, wenn man sich an dem deutschen Titel orientiert, gut bei S hätte bringen können. Aber ich habe mich für den englischsprachigen Titel entschieden. Und ich glaube, das ist auch der Titel, unter dem er hier landläufig bekannt ist. Es handelt sich um den Film Joyride, Spritztour, hier seitens des deutschen Verleihers aus dem Jahre 2001 von John Dahl. Ja, ich habe gedacht, ich bringe mal hier so ein bisschen Leichtigkeit rein. Und wo uns das hinführt, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich lese erstmal vor, natürlich, was der Filmdienst oder das Lexikon des internationalen Films, wie wir Kenner sagen, dazu zu schreiben hat. Zwei Brüder auf dem Weg quer durch Amerika gaukeln einem Trucker per CB-Funk eine Verabredung mit einer Frau in einem Motel vor. Als dieser die Sache durchschaut, macht er sich auf eine mörderische Jagd nach den beiden, zu denen sich bald auch eine Schulfreundin des einen gesellt. Spannend inszeniertes Roadmovie mit sympathischen Hauptfiguren, das virtuos mit Anklängen an Teenager-Horrorfilme spielt und zugleich trefflich die Abgeschiedenheit der amerikanischen Provinz einfängt.
Ja. Ernsthaft.
FSK ab 16 mit Steve Zahn, Paul Walker ist wahrscheinlich der prominenteste Name im Cast und Lily Sobieski. Alle haben eigentlich gut laufende Karriere, muss man sagen. Das ist gut einfach zu lesen oder sich nochmal dessen bewusst zu werden, dass keiner von denen so hinten runtergefallen ist, sondern ich glaube, alle ganz gut im Geschäft sind.
Ja gut, Paul Walker vielleicht weniger.
Oh Gott, erwischt. Es tut mir leid, RIP. Aber also, bis kurz vor seinem sehr überraschenden und sehr tragischen Tod war alles fein.
Hatte er einen Lauf?
Ich hoffe, er ist als glücklicher Mann gestorben. Aber wahrscheinlich ist er schreiend in einem Auto gestorben. Also lassen wir das. Insofern noch böser und noch ironischer, dass wir über einen Film sprechen, den man sich überwiegend in einem Auto befindet, das auch drangsaliert wird von einem mörderischen Unhold. Und
damit Road Rage.
Genau. Jede Menge Road Rage in diesem Film. Wie gesagt, Regie hat geführt John Dahl. Erwähnenswert seitens der Crew wäre auf jeden Fall noch J.J. Abrams, dessen frühe Drehbucharbeit das ist. Wobei, ich sage hier früh, aber wenn man sich Abrams Karriere nochmal anguckt, stellt man eben fest, er hat schon relativ früh im Filmgeschäft Fuß gefasst. Ich glaube, er war sogar sowas wie Produktionsassistent bei Night Beast schon, dem Don Dohler-Film, über den wir vor Jahren im Urbanus-Kino mal gesprochen haben. Also er hat schon in den 80ern angefangen, sich da Namen zu machen in wirklich C-Filmen. Und in den 90ern schon ganz gut im Geschäft als Drehbuchautor. Und 2001 war er eben schon so die Fernsehtype. Und ich finde, das war ja seine beste Zeit. Also die Zeit so rund um Alias, eine Serie, die ich einfach geliebt habe in den frühen 2000ern. Und aus der Zeit stammt eben auch das Drehbuch zu Joyride. Wie könnte man das klassifizieren? Es ist ein Actionfilm mit Horrorelementen auf jeden Fall und so ein bisschen, Teen Angst.
Ich hätte das jetzt eher so in Thriller-Genre verortet.
Also das ganze Horrorelement, und ich glaube, das ist auch das, was hier der Filmdienst deswegen auch zitiert ist, es rührt eben daher, dass wir mit dem Bösewicht, dem Unbekannten, dem Gesichtslosen, den wir niemals also zu sehen kriegen, aber der eben die Teenager verfolgt, jemanden haben, der sehr einem Slasher-Film entsprungenen Schurken ähnelt.
Ja, so der klassische Boogeyman.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sag Teenager, weil ich glaube, das ist auch so die Mutmaßung oder die Erwartungshaltung, die der Film an uns hat, dass wir die ganzen Hauptdarsteller als Teenager wahrnehmen. Und das ist eben mehr oder weniger richtig. Also Paul Walker ist irgendwo so mittendrin zwischen Lily Sobieski, die wirklich erst 18 Jahre alt, glaube ich, war zum Drehzeitpunkt. Aber Steve Zahn ist zum Beispiel Mitte 30. Und er hat gute Gene, muss man vielleicht einfach sagen. Also er sieht auf jeden Fall deutlich jünger aus als er ist im wahren Leben, aber er fällt schon so ein bisschen raus. Und darüber kann man aber auch gerne hinwegsehen. Denn der Film ist einfach sehr, sehr temporeich. Er spielt auf jeden Fall sehr geschickt mit der Erwartungshaltung unsererseits als Zuschauer. Und möchte ich sagen, vollzieht sogar, ihm gelingt sogar das Kunststück in der Mitte quasi so richtig dramaturgischen Bruch zu vollziehen und sich eben nicht an so eine klassische Dreiakt- oder Fünfaktstruktur anzulegen, sondern quasi einen abgeschlossenen Film zu zeigen in den ersten 45 Minuten. Das fand ich immer ganz spannend. Also Achtung, Spoiler. Ich spoilere jetzt nicht alles bis zum bitteren Ende, dafür ist unser Format nicht da. Aber das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, weil es auf jeden Fall ein Kniff ist, mit dem ich so, als ich den Film vor vielen Jahren zum ersten Mal sah, nicht gerechnet habe. Was lässt sich noch über den Film sagen? John Dahl ist ein von mir sehr geschätzter Regisseur. Ich mag die Sachen, die ich von ihm kenne. Er ist so ein bisschen, er hat sich so ein bisschen in den 90er Jahren so eine Art Neo-Noir-Subgenre etabliert als Regisseur. Also sehr erwachsene, sehr düstere, abgründige Stoffe gemacht mit getriebenen Figuren. Mein Lieblingsfilm von ihm ist wahrscheinlich Red Rock West, ein Film mit Dennis Hopper, Nicolas Cage, Lara Flynn Boyle, super besetzt, auch mit J.T. Walsh. Und auch schon ein Roadmovie-Thriller. Also sehr, sehr schön. Überhaupt lohnt es sich einfach, die Karriere von John Dahl mal durchzugehen. Er hat sich dann jetzt in späteren Jahren, wie es eben vielen Regisseuren und also Filmschaffenden geht, vor allem im Fernsehbereich etabliert, weil ich glaube, er den Sprung so ins wirklich große Filmgeschäft niemals gepackt hat mit seinen Stoffen. Also, aber einige wirklich gute Independent-Hits produziert und auch mit Rounders, dem Edward Norton, Matt Damon-Film, liege ich da richtig?
Ja, das war noch die Wahl. Ja, richtig, genau.
Auch einen veritablen Hit gelandet. Und ich glaube, das war auch der Film, weswegen er dann für Joyride die Kohle kam. Das, was ja auch eine große Studioproduktion ist, also von Fox produziert. Ja. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ich habe den früher natürlich gesehen, wo er rauskam, da 2001 oder 2002 auf DVD, und da fand ich ihn super. Mhm. Jetzt, ja, war er nett. Nette 90 Minuten. Ich mag halt also dieses Subgenre, dieses Truckers oder Road Rage gefällt mir schon ganz gut, weil es halt, weil du immer was hast mit wenig Schauspielern, aber einer meist spannenden Handlung eben. Wie heißt der, Kurt Russell, Breakdown, ne?
Ja, richtig, der von Jonathan Mostow 1997
von da raus, richtig. Ja, genau. Oder dann eben, ich meine, gut, der bekannteste Duel von Steven Spielberg. Ja. Und im gleichen Jahr der in seiner ersten Hälfte eigentlich recht guten Jeepers Creepers.
Ja, ja.
Der da ähnlich ist, aber der ja dann nicht so wie jetzt Joyride in, eben, ich würde sagen, Thriller oder Stalker-Genre. Abdriftet, sondern wird er dann wirklich zum Creature-Horror.
Ich habe auch nur gesagt, also die Schurkenfigur ist so ein bisschen an so einen klassischen Stereotypen-Slasher-Film Baddy angelehnt. Ich glaube nicht, dass der Film inhaltlich dem Slasher-Film-Prinzip folgt, weil es gibt zwar zwei, drei Tote, es bleiben Menschen auf der Strecke und die werden auch teilweise auf sehr gruselige Art und Weise umgebracht, aber funktioniert jetzt nicht nach dem Ten Little Indians-Prinzip, dass wir einen riesen Cast haben, die alle ähnliche Namen tragen und alle blonde, hübsche Mädels sind und aufgepumpte Muckibuden-Heinis, und die werden eben nach und nach einfach massakriert, sondern hier haben eben den schon von dir erwähnten sehr kleinen Cast. Und das macht eben Spaß. Ich glaube, obwohl das ganze Ding hier auf offener Strecke quasi stattfindet, auf dem offenen Feld, und die sehr, sehr viel Himmel über sich haben, da im Nirgendwo, wo die rumkurven, fühlt sich das Ganze eben sehr, sehr klaustrophobisch an. Das gefällt mir mal in dem Film. Sehr klein, sehr beengt, sehr, sehr aussichtslos eben. Also im Grunde hast du ganz viel Platz um dich rum und trotzdem bist du irgendwie gefangen von dieser Welt, in der sie sich bewegen, nämlich einfach von der Tatsache, mitten im Nirgendwo zu sein und darauf angewiesen zu sein, dass jetzt das Motel, in dem du unterkommst, dir sowas bietet wie Sicherheit, was dann eben letztendlich nicht der Fall ist.
Ja, aber wobei ich da eben auf Slasher komme, weil du hast ja immer wieder diesen Beat, der Truck kehrt ja einfach wieder.
Natürlich.
Der ist auf einmal wieder da. Es gibt so eine Fake-Out-Szene, wo sie vor dem vermeintlichen Killer flüchten, dann stellt sich es nur raus, dass eben einer, hey, sie haben ihre Brieftasche dort verloren, was ja so ein klassischer Slasher-Ding ist. Und dann dreht er sich um und bäm, da ist der Truck, und dann müssen sie in das Maisfeld fliehen. Mhm. Das ist eine tolle Sequenz. Die ist immer, was du auch sagst, dieses Klaustrophobische. Du hast zwar eine offene Welt, das offene Maisfeld, aber das ist ja auch so eine Box mit Wänden, die so ganz nah an dir dran sind. Mhm. Das hat mir, das war eine coole Sequenz. Und eben, wenn du denkst, sie reißen dann von dem Trucker aus und fahren in, was weiß ich, in irgendein Motel auf einer ganz anderen Straße und da ist er schon wieder. Buh. Das ist so wie Jason, der überall auftaucht.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir auch im Film unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, es ist nichts für Menschen, die sich an Logikfehlern oder fehlenden Schlüssigkeiten stören, weil der Film setzt sich eben, beziehungsweise vor allem eben sein Bösewicht, regelmäßig über die Grenzen der Physik hinweg. Du hast eben wirklich die Situation wie die, der sie an dem von dir zitierten Maisfeld stehen und sagen, aber hier ist doch niemand. Und dann plötzlich gehen eben 100 Meter weiter die Scheinwerfer an und da steht eben dieser Monster-Truck und rast auf sie zu. Und man sollte eben meinen, die hätten gehört, wie der sich ihnen nähert, weil da ist ja sonst niemand meilenweit. Aber nein, sie haben es nicht gehört. Also der taucht eben einfach auf, wie Jason eben mit der Machete hinter dem nächsten Baum steht. Und es ist einfach... Insofern, ja, als natürlich recht, da ist noch eine ganz eindeutige Parallele zum Slasher-Film, wo man eben auch immer das Gefühl hat, da rennen Teenager weg in rasendem Tempo und ein Tumba-Killer wie Michael Myers oder Jason stolpert hinterher und die müssten eigentlich schon dem Kilometer entfleucht sein und plötzlich, ach, da steht er wieder.
Ja, genau. Das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, unglaublich schlecht gealtert. Aber eben, was hat die Technologie, sowas wie dieses CB-Funk, wenn du das heute anschaust, das funktioniert nicht.
Das waren die Handys unserer Generation, komm.
Keinster Ding. Und was dann eben auch diesen Akt dieses Herausforderns dieses LKW-Fahrers ist, das ist so, wo ich mir auch dann habe, jetzt, ich weiß zwar gut, ich kenne die Zeit mit CB-Funk, aber das ist einfach nur dämlich gerade.
Ja, aber die sind auch in der Mitte vom Nirgendwo, muss man eben sagen. Also die Sache, dass die über CB-Funk miteinander kommunizieren, ist nicht so abwegig. Ich glaube, der Film reißt sich kein Bein aus, um jetzt zu erklären, warum die sich eben solche Späße erlauben mit diesem Trucker und sagen, hier ist Candy Cane, deine Süße, und ihn eben reinlegen. Ach. Also das ist schon so ein Prank, von dem ich mir vorstellen könnte, dass sie den da durchziehen. Und vermutlich haben die weder Handys und hätten sie dort keinen Empfang, wo sie sind. Zumindest nicht im Jahr 2001. Also ich finde es okay, aber du hast natürlich recht. Der Film strapaziert so ein bisschen die Grenzen der Logik und ist auch sehr gimmicky, möchte ich mal sagen, in seiner Erzählweise. Da ist er eben auch so typisch J.J. Abrams für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob Abrams das heute noch so macht. Ich glaube, mittlerweile ist er einfach nur Produzentenmogul und macht gar nicht mehr groß Drehbücher. Aber er ist schon immer sehr auf Überraschungseffekte aus und also den beeindruckendsten finde ich ja immer noch den wirkungsvollsten, den mit diesem rassistischen Touristen, dem sie da im Hotel begegnen und eben davon ausgehen, dass er der irre Mörder ist und sich davor eben gruselt. Ich glaube, Steve Zahn steht hinter ihm und denkt sich, was ist denn das für ein unangenehme Typ, und der blufft ihn dann auch noch an und am nächsten Morgen wird er eben gefunden vom örtlichen Sheriff mit ohne Kiefer, also der Kiefer wurde ihm abgerissen. Ja. Und die Dreierklicker oder Zweierklicker, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur.
Zu dem Zeitpunkt
ja, Zweierklicker. Muss ich dann fragen, was ist eigentlich geschehen? Oh Gott, also wenn der so einem bärigen, bulligen, ekelhaften Typen den Kiefer abreißen kann, mühelos, was macht der da mit uns?
Vor allem, das ist auch eine ganz coole Sequenz, wo sie da die beiden Brüder an der Wand lauschen, weil das passiert ja im Nebenraum. Und sie wissen ja, dass sie den Rusty Nail dorthin geschickt haben, den Trucker. Genau. Und eben, das ist halt schön, es wird nur Sachen impliziert. Du hörst nur was, aber bist dir nicht sicher. Das macht der Film ganz cool. Ja. Also, aber was mich da mit dem ganzen Motel, gut, das ist natürlich auch ein Motel, was so ein bisschen auch erinnert hat, ist an, wie heißt das, letztes Jahr, Last Night at the.
Ach so, El Royale-Dingens.
El Royale, ja.
Der hieß, glaube ich, nicht so, wie wir gerade ausgesprochen haben, aber so ähnlich. Ja, ich erinnere mich. Ich fand den ja auch, ich glaube, das war schon vorletztes Jahr, aber den fand ich ehrlich gesagt auch ganz cool, aber ebenso wie Joyride fand ich den hinten raus immer weniger befriedigend. Also ich glaube, im El Royale, wie auch immer der genaue Titel ist, taucht irgendwann Chris Hemsworth auf und dann geht der Film so ein bisschen kaputt. Und bei Joyride muss ich den Kritikpunkt üben, ohne jetzt spezifisch zu werden, weil, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, dass er am Ende doch, glaube ich, ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack daran interessiert ist, möglichst viel Spektakel zu bieten und sich nicht immer so auf seine Suspense-Elemente verlässt, was dem Film eigentlich sehr gut getan und ausgezeichnet hat bis dahin. Und am Ende ist es eben einfach nur ein großer, großer Actionkracher. Es gibt ja auch auf der Blu-ray und DVD ein alternatives Ende, das dort 25 Minuten oder so. Also im Grunde der komplette letzte Akt ist quasi eine Alternativfassung von dem, was wohl zuerst gedreht wurde.
Ja, und da kommt halt auch wieder dieses, was der Filmdienst da schreibt für die Teenager, dieses, ist der Killer jetzt tot?
Ja, natürlich, klar.
Und ich meine, es ist natürlich auch ein feiner Kniff gewesen, dass man mit Marco Beltrami einen Komponisten ja geholt hat, genau aus diesem Genre.
Ja.
Seine Musik ist auch so genauso, wie du das erwarten würdest für so einen Teenie. Horrorfilm, Anführungszeichen. Du,
der Grund, warum ich den ausgesucht habe für J, ist nicht, dass es nicht andere Filme mit J gibt, die doch vielleicht beredenswerter wären, sondern einfach, weil ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen wollte in meine Filmauswahl und weil es für mich eben eine Art von Film ist, die ich einfach gerne wieder im Kino sehen würde. Abgesehen vom Ende, das eben sehr deutlich ein Sequel anteasert und damit eben auch wieder sehr, sehr stereotyp ist, ist der Film eben erzählerisch durchaus unkonventionell und eben auch eine Art von Kinofilm mit großem Budget und charismatischen jungen Stars und sehr viel Prominenz hinter den Kulissen, die es heute so nicht mehr gibt oder die heute irgendwo bei Netflix dann versanden würde in der, weiß nicht, in irgendwo Block mit Filmempfehlung Nummer 47, wo du ihn garantiert niemals finden wirst. Ja. Und das macht mir eben Spaß. Also einfach die Erinnerung an die Zeit zurück, als sowas im Kino lief, man sagen konnte, hier komm, lass uns heute Abend mal ein Joyride gehen. Das findet einfach nicht mehr statt. Also Corona-unabhängig fand das auch schon 2018 oder 2016 oder 2010 nicht mehr statt, solche Filme. Und ich kann mich einfach sehr, sehr, sehr dran erfreuen.
Ja, ja, eben jetzt in Vorbereitung habe ich dann auch gesagt oder geguckt, was Joyride war, ist glaube ich so auch so ein Opfer dieses der 2000-2001er. Der Horrorboom ist so abgeflacht.
Ja.
Also
ja.
Wenn ich mir so hier gerade auf Letterboxd so die Most Popular Horror und Thriller Sachen von 2001 angucke, dann bist du da bei The Others, Hannibal, Ichi the Killer.
Also die Others ist gut.
Auf Platz 10 kommt dann schon Ghost of Mars.
Interessant, ist das Most Popular oder Best Rated?
Popularity.
Ah, ja. Okay, ja gut. Das heißt ja nur, dass die meisten Leute, das ist ja nur, glaube ich, bestimmt ja nur die Anzahl der Leute, die den Film gesehen haben. Also.
Ja, aber das war schon so ein maues Jahr. Und bei Thriller war es auch so, hey, wenn du im Jahr 2001 einen Action-Thriller mit Paul Walker sehen wolltest, ja, genau. Da bist du aber nicht in Joyride gegangen. Dann bist du in Fast and the Furious gerannt, ja. Im selben Jahr.
Gut, ihr habt es hier gehört. Ich halte Joyride für sehr, sehr viel besser als The Fast and the Furious. Zumindest den ersten Teil. Ich mag die Reihe grundsätzlich ja. Ganz gerne, bis jetzt auf den letzten Teil, den ich wirklich doof fand. Aber die Teile 5, 6 sind natürlich hervorragend. Da ist Paul Walker auch wieder dabei. Aber der erste ist wirklich nicht gut. Also der erste ist wirklich so komplett dieses Vin Diesel-Macho-Gehabe und ich zeig dir mal, ihr jungen Spund, wo es lang geht. Und das
es war auch ein Produkt seiner Zeit.
Ja, ja. Also ich glaube, für Paul Walkers Karriere unglaublich hilfreich, dass er diesen und Fast and the Furious in relativ kurzer Abfolge gemacht hat, weil damit konnte er einfach wirklich hier mal ein Ausrufezeichen setzen und hat wohlverdient eine gut laufende Karriere gehabt bis eben zu seinem Tod. Und ich bin auch für hier das Wiedersehen mit allen anderen dankbar. Steve Zahn, eher so eine Fernsehfigur, Lili Sobieski, konnte, glaube ich, zuerst mal richtig großen Aufschlag machen in Eyes Wide Shut von Kubrick 2 Jahre zuvor und hat danach auch eine gut laufende Karriere gehabt.
Die hatte 2001 auch einen anderen Film noch am Start, The Glasshouse.
Ja, ja, ja. Das ist komisch, ne? Also Glasshouse, The Others, das scheint irgendwie so mehr so die Zeit des esoterischen Horrors dann gewesen sein. Weil du hast ja recht, diese Teen-Slasher-Filmwelle, diese Neo-Slasher-Filmwelle war ja dann vorbei, weitgehend. Urban Legend 2 kam dann noch, glaube ich, in dem Jahr. Ich glaube, die Nobody Did Last Summer war durch, Scream 3 war 2000. Und Scream mit
Scream 3. Cherry Falls, Scream 3, Cherry Falls und Düstere Legenden war alles 2000.
Genau, Cherry Falls war sogar schon, glaube ich, sogar schon 99 oder 98 gedreht. Das war dann irgendwie auch problematisch mit der Veröffentlichung. Du hast recht, das war im Grunde, der Drops war gelutscht 2000. Das,
ziemlich, da kam dann noch 13 Ghosts kam 2001 raus und Jason X. Also.
Boah, letzterer ist ja nicht verkehrt.
Letzterer ist nicht verkehrt.
Aber ich weiß.
Dario Argentos Sleepless.
Oh je. Nee, also ich möchte jetzt auch nicht das alles über einen Kamm scheren. Ich meine, es gibt bessere und schlechtere Jahre fürs Genre-Kino, aber du hast recht. Ich meine, Joyride war auf jeden Fall jetzt nicht das, glaube ich, die Art von Film, auf die das Publikum wartete. Und ich glaube, die Tatsache, dass es eben alles relativ, ich möchte nicht sagen jugendliche, aber junge Protagonisten sind, hält auch vielleicht hielt auch vielleicht ältere Kinogänger und innen davon ab, den Film zu gucken. Aber es ist ein sehr erwachsener Film, muss ich sagen. Und der beschäftigt sich eben nicht überwiegend mit Bräute, Bier, Saufen, Kiffen und so weiter. Also es ist schon, ich glaube, den kann man sich jetzt wie ich mit Anfang 40 genauso gut angucken wie damals mit Anfang 20.
Ja, es ist süß, es ist total süß, wie naiv Paul Walker in dem Film ist. Mhm. Es ist großartig. Ja. Es gibt keine Sexszene.
Ja.
Um das zu erwähnen, um jetzt hier den Bogen zu spannen, dass ja von Joyride sogar noch zwei Fortsetzungen gab.
Ja.
Und wie ich es hier jetzt im Vorfeld gerade geguckt habe, das wusste ich gar nicht, hat die übliche Sequel-Masche mehr Sex und mehr Gewalt zum Tragen. Mit alles Direct-to-Video und Schauspieler, die keiner kennt.
Ich las auch entsprechendes und ich habe kein Interesse. Denn wie gesagt, obwohl es ein naheliegendes Sequel angeteasert wird mit dem Ende, ja, da lässt mich der Film nicht mit dem Gefühl, ich will davon jetzt aber mehr sehen.
Ich glaube, was wir beide da wirklich empfehlen können, wenn man mehr von Joyride sehen will, dann soll man sich doch bitte The Hitcher angucken.
Ja, auf jeden Fall. Und den auch von dir erwähnten Breakdown und Jewel sowieso. Aber ich glaube, also vor allem Jewel braucht keine weitere Empfehlung mehr, den kennt ja jeder. Aber The Hitcher und Breakdown.
Ja, den habe ich vorhin nicht erwähnt, dann wollte ich ihn jetzt noch name-droppen.
Ja, The Hitcher, ja. Auch toll. Also The Hitcher ist ja der Urtext für sowas, möchte ich mal behaupten. Also zumindest die für die Anhalter-Nummer. Jewel ist ja nochmal so ein bisschen anders gelagert auch. Was. Also ist sagen wir mal, schlägt weniger in die Horrorkerbe als sowas wie The Hitcher oder Joyride. Ist aber ein gutes Subgenre, ne? So das Gefahr auf offener Straße durch Leute, die dir Böses wollen, unbekannte Anhalter und Truckfahrer. Also nicht schlecht. Ich finde, die Trefferquote ist ja relativ hoch, muss man sagen. Also alle Filme, die wir genannt haben, sind durchaus sehr, sehr sehenswert. Und Hitcher ist natürlich so das Meisterwerk, finde ich, was über diesen Subgenre so thront.
Ja, bitterböser kann es nicht werden.
Gutes Ding. Menschen nicht zu der Hochzeit vielleicht ihres Könnens, aber zur Hochzeit ihres Charisma. Und interessant zu sehen, was einfach J.J. Abrams so umtrieb um die Jahrtausendwende. Es ist gut. Wie gesagt, alles so ein bisschen gimmicky, aber 90 Minuten, die extrem schnell vorbeigehen. Und ich wünsche sowas für heute noch im Kino, aber it's not gonna happen. Never again, glaube ich.
Wir können ja eine neue Kategorie für unsere Staffel 3 dann machen. Ja. Filme, die so nicht mehr gemacht werden.
Davon gibt es ja viele. Und ehrlich gesagt, ich glaube tendenziell, wenn nicht so ein großer Name dahinter stünde, würde auch der Film, über den du jetzt sprichst, in diese Nische fallen.
Oh ja.
Weil es ja auch nicht etwas, wonach sich das Publikum verzerrt und sagt, davon will ich jetzt, das. Sag mal.
Richtig. Ich habe heute einen Hammer ausgepackt. Ich schwinge einen großen Namen auf dem Regiestuhl umher, der gleichzeitig Fluch und Segen dieses Films wahrscheinlich ist. Ich spreche von Intrige. Und jetzt sagt ihr, das ist doch I. Ich meine natürlich Chacuse aus dem Jahr 2019 von Roman Polanski. Und manch einer wird jetzt den Podcast ausschalten.
Nein, das glaube ich nicht.
Nein, ich hoffe es nicht, weil Chacuse hat mich sehr fasziniert. Ist auch ein Film, der leider auch der Corona zum Opfer fiel. Er ist zwar aus 2019, aber bei uns, ich glaube, Patrick, du hast auch gesagt, du wolltest ihn sehen, aber konntest auch nicht mehr.
Ich habe ihn gesehen in der Presseverführung, die lief Ende 2019 oder im Januar 2020. Also es war definitiv vor Corona. Es war aber wirklich so auf den allerletzten Drücker. Der startete ja auch schon im Februar in deutschen Kinos. Aber ich glaube, dadurch, dass der dann auch keinen wirklichen internationalen Verleih fand, also zumindest nicht im Übersee in Amerika, in den USA, hat der, glaube ich, einfach nie so den Run bekommen, wie er ihn womöglich verdient hätte. Und dann kamen ja auch noch so ein paar unschöne Punkte über Roman Polanskis Privatleben raus.
Ja.
Und weiß nicht, ob verdientermaßen oder nicht. Auf jeden Fall hat der Film einfach dann kein Tempo gewonnen.
Absolut nicht. Aber ich lese jetzt mal vor, was der Filmdienst schreibt. Und ungewöhnlich für den Filmdienst ist eine ganze Menge, was er schreibt. Ein Historienfilm über die sogenannte Dreyfus-Affäre, die am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert die französische Gesellschaft polarisierte. Den Skandal um die fälschliche antisemitisch motivierte Verurteilung eines jüdischen Offiziers der französischen Armee wegen angeblichen Landesverrats rollt der Film aus der Perspektive des Offiziers Marie-Georges Picard auf, der auf Beweise für Dreyfus' Unschuld stößt und sich für die Rehabilitierung des Verurteilten einsetzt. Damit schafft er sich in Armee, Regierung und Öffentlichkeit viele Feinde und muss große persönliche Opfer bringen. Aufbereitet ist das sowohl als ungemein fesselnder Kriminal- und Gerichtsfilm, als auch beiläufig als facettenreiches, düster bedrückendes Sittengemälde des Fin de Siècle. Ich kann kein Französisch.
Fin de Siècle. Egal, komm, ich kann es auch nicht. Okay. Ich wollte Schlaues sagen, aber ich habe keine Ahnung.
Zudem macht er die ganze Tragweite der sich in der Dreyfus-Affäre manifestierenden Verwurzelung des Antisemitismus in der europäischen Gesellschaft transparent, die ins 20. Jahrhundert und letztlich in die Gegenwart hineinreicht. Sehenswert ab 16. Puh, ganz schöner Brocken.
Ja.
Ja, der Film ist auch ein ganz schöner Brocken. Der dauert 2 Stunden 15, aber der fliegt ziemlich schnell, also die Zeit fliegt ziemlich schnell vorbei, weil der Film ist unglaublich dicht. Er ist unglaublich dicht von seiner Atmosphäre. Die Storybeats sind gut gesetzt und er hat fantastische Schauspieler am Start, die den Film tragen. Am bekanntesten natürlich Jean Dujardin, der diesen Marie-Georges Picard spielt, und andere Größen. Ich kann deren Namen nie aussprechen so richtig. Louis Garrel spielt Alfred Dreyfus, wo der Film schon einen netten Kniff macht, weil man denkt ja eigentlich, wenn man sich jetzt so das anschaut, es geht ja um ihn, dass er ja einer der vielleicht Hauptprotagonisten des Films ist. Ist er nicht, er kommt vielleicht 20 Minuten drin vor. Das meiste dreht sich wirklich um den Charakter von Jean Dujardin. Emmanuel Seigner spielt noch seine Geliebte. Und ansonsten ist da ein Who des französischen Kinos mit dabei. Mathieu Almeric spielt mit, und ein Haufen Schauspieler dabei mit, der da.
Ja,
ja, man, genau. Es sind lauter so der da Köpfe, die da mit dabei sind. Was Roman Polanski in dem Film macht vom Kamerabild, von den Sets, es sind eigentlich keine Sets, es ist alles an Originalschauplätzen gedreht, mit einem riesigen Kostüm- und Statistenaufwand zum Teil. Ja. Es ist sozusagen der zweitschönste Film aus dem Jahr 2019, der zweitschönste französische Film aus dem Jahr 2019. Mhm. Der schönste ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. Kommt vielleicht auch noch in diesem Podcast. Mal gucken.
Ist das noch ein Geheimtipp? Aber na gut.
Schauen wir mal. Na gut, Chacuse ist jetzt auch nicht unbedingt mal ein Geheimtipp. Es ist der letzte Film momentan von einem Schauspieler, der sowohl in die höchsten Tönen gelobt wird, als auch in die Hölle verbannt wird. Mhm. Er besticht durch, wie gesagt, einem unglaublichen Auge für die Stadt, in der er spielt, für Paris. Jede Einstellung ist super toll ausgeleuchtet, jede Einstellung ist wunderschön dekoriert. Das ist auch was mit der Film, wo mir so Spaß macht. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, in relativ kurzem Abstand von einem halben Jahr jetzt. Die ganzen Büros, die ganzen Schränke, die Bücher da, es werden sehr viele Mappen aufgemacht und sehr viel Papier rum. Das ist mit einer großen Detailverliebtheit und nicht nur in der Requisite an sich, sondern der Film hat auch von seiner Soundkulisse macht er da so viel Detailarbeit. Es gibt und das knarzende Holz, das Leder, der Stiefel. Am Anfang gibt es diese ganz tolle Szene, in der Dreyfus degradiert wird, was dem so viel heißt, ihm werden vor der versammelten Garnison seine Abzeichen von der Uniform gerissen, sein Schwert zerbrochen, das auch alles mit dem Sound unterlegt und dazu das bebende Gesicht von Dreyfus, der diese Erniedrigung da ertragen muss, vor allem ist schon mal die Szene, die einen in den Film reinzieht. Dann finde ich aber, macht da auch einen Kniff oder einen Twist. Das ist auch das, was der Filmdienst anspricht. Der Film ist unglaublich in einer antisemitischen Stimmung. Es wird ständig, oder also nicht, dass der Film antisemitisch ist, sondern eben die Figuren darin, was sie porträtieren, da ist eine ganz große Judenverachtung in der ganzen Gesellschaft. Und das überträgt sich auch auf unseren Protagonisten, eben den Picard, der schon am Anfang sagt, ihm ist scheißegal mit dem Dreyfus. Er mag keine Juden und Punkt. Ja. Wo du dann schon denkst, Moment, wer ist denn jetzt unser Held in dieser Geschichte? Und wir bleiben zwar immer bei Picard und ja, er ist sozusagen der Ankerpunkt für uns Zuschauer, aber am Schluss stellt er dann schon wieder in einem schöne Szene, die erste Szene mit seinem Zusammentreffen mit Dreyfus spiegelt, stellt er dann schon klar, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, wer er ist. Mhm. Also als Mensch, der Mensch Dreyfus ist Picard scheißegal. Was mich jetzt heute, wo ich ihn gesehen habe, nochmal so verblüfft hat, ist auch, wie aktuell die Themen sind. Chacuse kommt von dieser berühmten Überschrift, dieses offenen Briefes, der in der Zeitung abgedruckt worden ist, in dem eben die Regierung und der Generalstab dort eben angeklagt wird, dass sie diesen Prozess, dass sie zwar gewusst haben, dass er unschuldig ist, aber ihn auch aus antisemitischen Gründen und politischen Gründen eben da verbannt haben, gibt es eben diese Szene, wo dann eben das Volk aufschreit und viele sagen Fake News, was eben an den aktuellen Ereignissen jetzt rund um verschiedene Stürmungen der verschiedenen Kapitol oder Bundestag schon auch so eine Menschenmenge porträtiert, also finde ich mal. So kam es bei mir jetzt rüber. Ich weiß nicht, was hast du noch so Empfindungen bei deinem
letzten die sind zum Überwiegenden noch, glaube ich, Teil ähnlich wie deine. Ich finde zum einen, ist der Film grandios ausgestattet, du hast schon recht, das ist im Feuilleton gibt es ja diese Unwörter wie Ausstattungswunder oder verschwenderisch inszeniert, aber hier passt das wirklich gut. Also als ich den Film sah erstmals, dachte ich mir auch, meine Güte, da hätten sich wahrscheinlich die meisten anderen Filmmacher mit CGI oder mit so digitalen Matte Paintings oder Statisten aus dem Computer beholfen, aber nee, also Polanski hat das alles eben in Paris inszeniert. Wenn mich nicht alles täuscht, stand doch irgendwie im Produktionsheftchen, also in dem Pressheftchen, was ich damals bekommen habe, dass der Film eigentlich in Warschau gedreht werden sollte für das doppelte Budget und dann entstand dafür deutlich weniger eben in Paris und sieht nicht danach aus, stimmt, als ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Also der Film sieht sehr, sehr teuer aus, das war er eben auch, muss man sagen. Überraschend bildgewaltig, dabei aber sehr kühl in seiner Inszenierung. Die von dir angesprochene Spannung, die sich eben dadurch entwickelt, durch diese sehr widersprüchliche Zwangsehe oder Zwangsbeziehung, die eben Dreyfus und Picard eingehen, eben aufgrund der Tatsache, dass Picard auch verkappter Antisemit ist. Das ist natürlich unglaublich spannend. Das ist natürlich eine Dynamik, das ist ein gefundenes Fressen, glaube ich, für jeden Filmmacher. Da kann Polanski, Robert Harris, der hier die Romanvorlage und auch das Drehbuch geschrieben hat, mit dem er auch schon Ghostwriter zusammen gemacht hat, ihm alle Füße dafür küssen. Und natürlich ist der Film auch beseelt von bevölkert von einem sehr dankbaren Personal. Diese ganzen historisch verbürgten Figuren sind, glaube ich, spannend. Emile Zola hier, der ja von dem das titelgebende Zitat stammt, taucht auch auf in Person und eben viele andere Intellektuelle der Zeit. Das ist schon einfach eine Welt, in die ich mich unglaublich gerne reinbegebe. Ich kann nicht sagen, dass der Film es einem immer leicht macht, das sich einfach so unterhalten zu lassen, weil er ist schon, ich möchte sagen, intellektuell fordernd. Nicht, weil die Handlung so komplex ist, sondern weil die Atmosphäre eben sehr, sehr, es ist sehr harsch, es ist sehr unmittelbar unangenehm. Also du hast schon die Kulissen beschrieben, das ist alles sehr, sehr bedrückend und groß.
Ja, auch die Farbgebung des Films.
Ja,
auch
dieses Archiv, in dem sich da mit Hugh Almaric bewegt, mit dieser Wand mit den gefühlt 1000 Schubladen und mit Akten drin, das ist alles, also scheint einen nahezu zu erschlagen. Oder diese Geheimdienstbehörde, die Spionageabwehr arbeitet, wohin Picard zu Beginn dann versetzt wird als neuer Chef. Oder noch nicht als Chef, aber dann kurze Zeit darauf. Das sind so Büros, die in diesem
grünen Stil, wo schon ja, so.
Da kann man sich vorstellen, die sollen was hermachen. Auf der anderen Seite wirken sie eben auch unglaublich erschlagend in ihrer Größe. Und ich möchte da einfach nicht sein. Und trotzdem habe ich eben unglaublichen Spaß gehabt an dem Film, weil wer macht sowas heutzutage noch?
Genau, wir kommen zu unserer neuen Kategorie. Ja, solche Filme werden nicht mehr gemacht.
Ich möchte auch nicht sagen, irgendwie früher war alles toller, aber man muss dankbar sein, dass so ein Film existiert und unabhängig von der Person Polanski und vielleicht kommen wir darauf noch mit ein, zwei Sätzen zu sprechen, bin ich froh, dass es Jacques gibt. Ich habe ihn sehr genossen.
Richtig, bin ich voll bei dir und da sage ich auch, das ist auch dieser Fluch und Segen. Ich glaube, der Film hätte mehr Anerkennung verdient, als er jetzt vielleicht hat, wenn man sich jetzt so die Kritiken anschaut oder bei IMDb die Bewertungen, die wir sind auf Metacritic bei 56 oder so, das hat der Film eigentlich nicht verdient.
Es ist ja so umgeschlagen, glaube ich, im Zuge dieser Vergewaltigung. Also erstmal hat ja sowieso Polanski, das ist ja auch bekannt, die Geschichte seit Jahrzehnten, diesen Missbrauchsskandal an der Backe. Er hat sich an einem 13-jährigen Mädchen, glaube ich, vergangen.
In Amerika.
Ja, in den USA, ist dann geflohen, genau. Lebt jetzt quasi im weltweiten Exil, so da, wo er eben gerade aufschlägt und der ihn nimmt, da darf er eben bleiben. Aber dann gab es eben weitere Missbrauchsvorwürfe. Und davor lief ja alles ganz gut für den Film. Also in Venedig großer Preis der Jury, der Silberne Löwe, und dann war er auch für X Césars nominiert, hat davon auch ein paar gewonnen.
Darunter beste Regie.
Beste Regie, ist aber nicht zur Preisverleihung aufgetaucht, der Herr Regisseur. Und da gab es dann wohl schon wirklich Buhrufe, das war Anfang 2020. Und ich glaube mittlerweile, genau, wenn du sowas anguckst wie IMDb-Ratings, hat man eben das Gefühl, dass da 3 von 5 Menschen den Film eben aufgrund ihrer Antipathie für Roman Polanski bewerten und nicht aufgrund der filmischen Qualität.
Also die meisten Kritiker sprechen auch genau das an, was wir gesagt haben, dass dieser Film eben diese Unbehagen auslöst, und viele ziehen eben daraus auch diesen Antisemitismus aus dem frühen 20. Jahrhundert eben in die Gegenwart. Ich weiß ja, das Buch war ja von 2013 geschrieben, ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Gut, da konnte ja Richard Harris heißt er.
Ne? Robert Harris.
Robert Harris noch nicht wissen, was jetzt abgeht. Aber ich meine, die Tendenzen waren ja damals auch schon leider da.
Ja.
Richtig. Und jetzt brechen sie halt noch mehr so zutage. Und eben, da war ich wirklich überrascht, wie aktuell der Film dann ist.
Ja.
Aber eben, es sind auch diese vielen Details. Was mir heute auch aufgefallen ist, ist, wie er mit die Größe der Räume spielt. Mhm. Die Büros oder die Paläste der Generals, das sind diese großen, wie man es halt kennt, diese großen Räume mit den holzgetäfelten Wänden und so. Dann das Büro, das angesprochene Büro hat eine mittlere Höhe, ist aber dann getüncht in diesen grün-grau Tönen und engen Korridoren. Und dann, wenn man zum Beispiel später ins Gefängnis kommen, dann ist es die Decke gerade so hoch, dass einer gerade so drin stehen kann. Mhm. Ja, der Film ist total detailverliebt. Und es gibt ihm Texturen. Sowas kann halt jemand wie Roman Polanski. Das ist einfach die Erfahrung, die er hat.
Ja, ja, ja.
Als menschlich ist ein Arsch, aber
ja.
darum bin ich ihm auch froh, dass es solche Filme gibt.
Ich glaube, man muss es ein bisschen zur Seite schieben. Ich glaube, Lucrezia Martel, die Vorsitzende der Jury der Filmfestspiele von Venedig, hat sich dazu eigentlich ganz, ganz treffend geäußert. Sie sagt, sie kann da sehr wohl differenzieren, und sie sieht es eben als ihre Pflicht an, als Cineastin, als Cinephile und als Vorsitzende der Jury, sich diesen Film anzugucken, unabhängig von der Person Polanski. Und sie ist, glaube ich, auch an offiziellen Anlässen, Empfängen mit ihm nicht teilgenommen, aber eben trotzdem auch, wie sich dann eben später herausstellte, wahrscheinlich ihre Stimme mit dafür abgegeben oder zumindest nicht interveniert, dass der Film eben den Preis der Jury gewonnen hat. Also insofern, ja, muss man da in dem Fall vielleicht Gnade vor Recht ergehen lassen. Es ist natürlich ein bisschen schwer, tatsächlich den Film auch die Geschichte der Filme erzählt von der Biografie Polanskis, eben auch als einem jüdischen Menschen, der geflüchtet ist vor den Nazis, zu trennen, und Dreyfus nicht quasi als so eine Art Alibi Polanski zu sehen, als der sich selber inszeniert. Ich glaube, das funktioniert nur so lange, man den Film nicht gesehen hat, möchte ich behaupten. Denn Louis Garrel, so wie er Dreyfus verkörpert, basierend auf dem Drehbuch von Polanski und Harris, ist kein großer Sympathieträger und auch keine klassische Opferfigur.
Er gewinnt auch nichts.
Ja, den du die ganze Zeit verfolgst und denkst, ach, die arme Sau, was ist das doch? Ein Held des Volkes, der einzig wahre irgendwie, hätten sie nur mal reden lassen, wäre er nur mal gerecht behandelt worden. Also er ist noch nicht mal sowas wie ein Anti-Held. Er ist im Grunde einfach nur eine tragische Figur, Opfer der Umstände, aber er ist eben auch kein Umrüttler, kein Weltenbeweger, kein aufrühriger Mensch. In sehr kleinem Maßstab vielleicht, aber zu behaupten, Polanski inszeniert sich quasi so das Ideal eines fiktiven Polanski in dieser Person von Alfred Dreyfus, finde ich halt.
Dem Ganzen widerspricht ja auch die letzte Szene in dem Film, in dem er ja auch diesen Heldenstatus, den dann Picard auch von uns Zuschauern dann vielleicht entgegengebracht wird, eben als, das ist ja der alles aufgeklärt hat, diese letzte Szene reißt das Ganze hier zusammen. Das ist diese Spiegelszene, die ich vorhin gesagt habe, wo er ihm einfach ins Gesicht sagt, das ist ihm scheißegal.
Jean Dujardin ist wirklich toll, weil du eben gesagt hast, er wird so gehassliebt, und ich verstehe das ja. Ich glaube, er hat seit The Artist, ne, so ein bisschen, ist er so ein bisschen der Roberto Benigni des französischen Kinos. Und Leute wissen nicht, ob sie ihn gut oder schlecht finden sollen. Ich finde ihn hervorragend hier, und ich finde eben auch, ich finde es wichtig, dass er eben diese Star Power mit sich bringt. Und Louis Garrel, ich war komplett erstaunt, weil ich habe ihn, ich glaube, wenige Wochen danach in Little Women gesehen, in der Neuverfilmung. Und ich konnte die beiden nicht zusammenbringen. Und erst als ich die Credits las am Ende des Films, dachte ich, ach, das ist der Typ, der Dreyfus gespielt hat in Jacques. Weil er eben optisch nichts mit dem gemeint hat. Also er spielt ja so irgendwie einen Jugendlichen oder einen jungen Liebhaber, verkopftes Genie, Literat, Lyriker in Little Women. Und hier ist er eben dieser, ja,
schroffes Soldat.
Ja, auch ein bisschen so in sich gekehrt, hat wenig Haupthaar. Also eigentlich so diese klassische Art von schauspielerischer Leistung, für die man Preise gewinnt. Und er macht seine Sache sehr gut. Denn auch eine interessante Parallele zu Joyride, er hat ungefähr dasselbe Alter wie Steve Zahn in Joyride. Sieht aber ungefähr 20 Jahre älter aus.
Das ist richtig, das ist richtig. Ja, was ich da auch ganz, wo ich mir heute so Gedanken gemacht habe, sind so diese unterschiedlichen Titel, die der Film ja hat. Mhm. Was die dann auch über den Film, vielleicht ist es auch deswegen so nicht so ein Erfolg geworden, was der Titel aussagt. Ich meine, wenn man jetzt den französischen Jacques nimmt, ich klage an, bei uns heißt er dann schon Intrige, da erwartest du dann eher, ich sag jetzt mal, wenn du da nur ein Bild siehst, was kostümschnulziges, wo sich Leute mit Degen, gut, kommt zwar auch drin vor, aber einmal kurz duellieren und dann dieser komplett langweilige englische Titel An Officer and a Spy.
Ich glaube, Officer and a Spy zahlt so ein bisschen ein auf den relativ großen Erfolg, den Ghostwriter wahrscheinlich in Übersee hatte, dass sie gesagt haben, okay, das war so ein Spionagefilm und dann lass uns doch mal dieses Spionage-Element noch ein bisschen prominent in den Titel packen. Ist jetzt aber nur gemutmaßt. Und, aber du hast recht, so oder so, es passt alles nicht. Intrige ist auch, klingt eher nach einem John Dahl-Film, nach einem erotischen Thriller von John Dahl, den wir gerade eben hatten, als nach dem, was es hier ist.
Ja. Ja, ganz interessant. Ja. Abschließende Worte, ich meine, hätte ich Polanski den César für beste Regie gegeben? Nein, ich hätte es Céline Sciamma für Portrait of a Lady on Fire gegeben, aber die Welt ist halt, wie sie ist und deswegen hat Jacques die Césars bekommen.
Immer schade, wenn Politik solche Preisverleihungen überlagert und dann eben nicht mehr der beste Film gewinnt, sondern eben der gerade in die aktuelle politische Agenda passt oder in die Überzeugung der Preisverleiher.
Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, das ist der zweitschönste Film. Ist auch nicht schlecht. Kann man sich anschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn sehr gut. Es ist jetzt nicht so für mich Top 5 Polanski, den nagel ich jetzt nicht an die Wand als mit der Plakette für das größte filmische Meisterwerk der letzten Jahre, aber ich fand ihn auch hervorragend.
Ja. Gut, da würdest du mir wahrscheinlich widersprechen mit dem Ghostwriter, aber ich finde, seit das Piano fand ich das jetzt sein bestes Werk. Wobei ich diesen letzten Film nicht gesehen habe, dieses Kammerspiel.
Ja.
Mit auch Mathieu Almeric und Emmanuel Seigner ist das doch, glaube ich. Venus im Pelz, Entschuldigung, Venus im Pelz, genau. Habe ich nicht gesehen.
Ja, ich meine, du, nur nicht Top 5, nicht, dass ich eine Polanski Top 5 habe, aber aufgrund der Tatsache, dass sein Werk eben so enorm umfangreich ist. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie 10 Filmen, aus denen man auszusuchen hat, sondern eben, ich meine, jemand, der Sachen gemacht hat wie Ekel und Rosemary's Baby und Macbeth und Chinatown und The Tenant und Frantic, das ist schwierig. Also wenn man schon quasi so in den ersten 20 Jahren seiner Karriere 5-6 Meisterwerke gedreht hat, ist es eben schwierig zu sagen, da kann auch mal ein später Film so dazwischen grätschen, aber ist sehr gut.
Ja. Schaut ihn euch an. Spannung erzeugt er aus den Figuren, nicht unbedingt aus Verfolgungsjagden mit Droschken oder Duellen, aber...
Mit Drosten, das wäre mal Zeit
gewesen. Droschken, ja, Entschuldigung, freudscher Versprecher, mit Droschken. Das darfst du gar nicht rausschneiden.
Nee, ich fand das hervorragend, das ist ein guter Gag. Du hast als Gag verkaufen, was du jetzt gesagt hast, das habe ich extra gesagt.
Oh nein, dann kommen die Querdenker zu uns zum Kanal.
Nee.
Lass mal, Schuh.
Können wir gerne wegbleiben. Schön, gute Sache.
Ja, wir haben es J geschafft. Jetzt können wir wieder aus den Vollen schöpfen, Patrick.
Ja.
K als nächstes.
Lauter Filme, die mit Kill anfangen.
Ja.
Mal gucken.
Macht's es gut. Bis in 2 Wochen.
Adios.